Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute aus der Sparte der Interviews, was ihr das sicherlich schon am Titel und oder am Logo im Podcatcher eurer Wahl mitbekommen habt. Und heute ist es auch das zweite Mal in diesem Jahr, dass ich ein Interview mit AVM führen darf. Das erste Mal noch mit dem Achim zusammen. Damals haben wir uns mit Gordon Priebe von AVM über Mesh und wie sie das Ganze einsetzen unterhalten. Das könnt ihr übrigens in der 0219 nachhören für diejenigen, die es noch nicht getan haben. Und ja, heute habe ich wieder Gordon vor dem Mikrofon und er wird mir ein bisschen was über Fritzbox oder die Box aus dem Hause AVM vorstellen, mit der man ins Internet geht und man noch viel, viel, viel mehr machen kann. Denn die Fritzbox wurde in diesem Jahr 2019 ganze 15 Jahre jung und da wollte ich doch ein bisschen ja, in die Vergangenheit zurückschauen, schauen, was da sich so alles getan hat, wie die Box entstanden ist. Aber ja, das könnt ihr jetzt ja gleich anhören. Ich würde sagen, ich übergebe dir gleich das Wort. Stell dich doch gleich mal selber vor und dann machen wir weiter, lieber Gordon.
Ich bin Gordon Priebe, bin jetzt seit ziemlich genau 20 Jahren bei AVM. Habe im Bereich Training angefangen und bin auch immer noch im Bereich Training, leite den jetzt inzwischen und habe also von daher 20 Jahre AVM-Geschichte live hautnah miterlebt und freue mich auf das Gespräch.
Ja, darauf freue ich mich auch. Wir haben ja heute quasi in dem Fall nur einen Teilabschnitt deines beruflichen Lebens mit dabei. 15 Jahre Fritzbox.
Genau, gerade mal 15 Jahre.
Vorgestellt wurde die Fritzbox an der Cebit, ist das richtig? Habe ich das noch richtig im Kopf?
Cebit 2004 muss das, glaube ich, gewesen sein. Da hat sie das Licht der öffentlichen Welt erblickt, genau.
Wie war das damals? Ich gehe nachher noch kurz ein bisschen auf das vor der Fritzbox ein. Hattet ihr da lange vorgearbeitet, bis es zur Fritzbox gekommen ist? Oder ja, wie ging das damals vonstatten?
Das war in der Tat eine sehr spannende Umbruchzeit. Wir haben also in die Fritzbox lange darauf zugearbeitet, so gesehen die ganze Zeit, denn viel Know-how, was wir ja vorher aufgebaut hatten aus anderen Bereichen, ist ja in die Fritzbox reingeflossen. Aber nun war ja die Geburtsstunde der Fritzbox letztendlich auch durch äußere Umstände ja gegeben, denn wir kamen aus der ISDN-Zeit und wenn man mal 15 Jahre zurückdenkt, auch wenn es gar nicht so lange her ist, da war Internet und Netzwerk ja noch völlig anders als heute. Also von Netzwerk haben wir ja fast gar nicht geredet im privaten Umfeld. Man hatte seinen einen Rechner und der war mit dem Internet verbunden und gut ist. Und jetzt ging es ja auf einmal los, dass Breitband kam, Breitbandanwendungen und auf einmal mehr als ein Gerät vielleicht ins Internet sollte. Und das war für uns ja auch der Moment, wo wir erkannt haben, was wir vorher gemacht haben, nämlich mit Karten, die in PCs eingebaut werden. Da können wir nicht mehr weitermachen, denn es ist gefordert, jetzt mehrere Geräte einfach ins Internet zu bringen. Und so kam es dann zur Fritzbox.
Die Zeit eben im Jahre 2004 herum, du hast gesagt, Breitband ist gekommen, das sind dann ging ein bisschen mehr durch dieses Internet. Was gab es da mal für Technik? Wie war da der Umschwung?
Na, wir kamen ja aus der ISDN-Zeit, das war ja vorher unser Steckenpferd mit der Fritzcard ISDN und da haben wir ja von 128 Kilobit gesprochen. 128 Kilobit, wenn man ISDN zwei Kanäle gebündelt hat, mit Datenkompression dann sogar noch ein bisschen mehr. Aber das war natürlich in dem Sinne aus heutiger Sicht arg begrenzt. All das, was man heute völlig selbstverständlich im Internet macht und nutzt, wäre da gar nicht gegangen. Und dann kam DSL mit immerhin 768 Kilobit, also da haben wir noch nicht mal Megabit damals hergerechnet. Und wir haben ja auch erst die Fritzcard DSL, also auch da hatten wir zuerst noch eine Kartenlösung, die entweder in den PC eingebaut wurde oder per USB angeschlossen. Und da, wie gesagt, wurde aber schnell klar, dass mit der Bandbreite, die man jetzt da bekommt, eigentlich auch ja das ganze Thema Vernetzung Internet ganz neue Dimensionen annimmt. Und wir mit einer Karte eben da auf Dauer nicht mehr glücklich werden, also auch der Anwender nicht. Weil es ist völlig klar, dass ganz andere Geräte, ganz andere Anwendungen ins Spiel kommen. Und wenn man heute guckt, was heute selbstverständlich ist, dass ich zum Beispiel eine Amazon Fire TV habe, wie hätte ich die online bringen sollen mit einer Karte, die im PC eingebaut ist. Das wäre ja gar nicht möglich gewesen.
Genau, man muss ja auch dazu sagen, du hast vorher gesagt, damals hatte man einen Computer und der ging ins Internet. Ich glaube, der große Teil der Menschen hatte vielleicht einen Computer, aber nicht mal wirklich im Internet. Das kam ja dann wirklich erst dann, wo es dann wirklich auch einfacher wurde. Ich meine, so einen Desktop-Rechner aufschrauben und mal so eine Karte einzustecken, das liegt nicht jedem oder das lag nicht jedem.
Definitiv nicht. Das war ja auch die große Erfolgsgeschichte der Fritzcard. Denn wir kamen ja auch im ISDN-Bereich aus der Business-Schiene. Also ISDN war ja am Anfang ganz klar ein Business-Thema, weil 64 Kilobit, zwei Kanäle, wer brauchte das schon außer der Business-Anwender?
Und der Geek.
Und der Geek, genau, der dann auch so eine Karte hatte. Und dann kam ja doch das Thema, dass man gesagt hat, Mensch, das wird jetzt doch langsam auch für den privaten Endanwender interessant, diese Technologie zu nutzen. Aber es soll möglichst einfach sein. Und das war, daher kommt ja auch der Name Fritz, das wird ja immer wieder gerne gefragt, weil wir hatten vorher B1-Controller, A1, C4, M2, also so Buchstabenkombinationen. Und wir haben gesagt, wenn das jetzt für den normalen Anwender ein Thema werden soll, dann darf das keine Barrieren geben, dass er sagt, oh Gott, das klingt ja schon kompliziert, das mache ich lieber doch nicht. Und da ging es halt darum, einen Namen zu finden, der ja einerseits keine Hemmungen aufbaut, aber sogar vielleicht ein bisschen Lust darauf macht, dass man sagt, hey Mensch, das klingt lustig, das gucke ich mir mal an. Und so kam es dann halt zu dem Namen Fritz auch, dass wir gesagt haben, das ist einfach, das ist zugänglich, das ist lustig sogar ein bisschen. Und die Fritzcard sollte ja auch genau das sein, einfach und Spaß ins Internet bringen.
Es soll Freude bringen und eben das Einfache, Schnelle ins Netz zu kommen.
Genau. Wobei auch die ersten Fritzkarten gar nicht mal so einfach waren. Ich erinnere mich, bei der ersten Fritzcard, da musste man erst den Treiber installieren, dann wurde von dem PC ein IAQ festgelegt und dann musste man erst den Jumper, also die meisten wissen wahrscheinlich schon gar nicht mehr, wovon ich jetzt gerade rede, außer die Geeks.
So ein kleines Plastikstückchen, das man auf zwei Drähte gedrückt hat oder gesteckt hat.
Genau. Und da musste man den Jumper so auf die Karte stecken, dass es mit dem vom PC vergebenen IAQ zusammenpasste. Und nur dann hat es funktioniert. Und deswegen war es ein großer Durchbruch, als wir die Fritzcard Plug-and-Play rausgebracht haben, wo man das nicht mehr machen musste. Da war also dann ISDN tatsächlich wirklich ein Thema, wo man gesagt hat, das kriegt jeder hin, der einen PC-Gehäuse aufschrauben kann. Da kann wirklich jeder ISDN nutzen.
Und dann so einsetzen, ja. Ja, bevor wir die ganzen Millennials abhängen, möchte ich aber dennoch ganz kurz, ich meine, das war eine extrem spannende Zeit. Ich sehe es von meiner Position her. Ich habe noch gesehen, wie so ein Computer inwendig funktioniert. Ich weiß, wozu die einzelnen Bauteile auf so einem Motherboard oder auch sonst bei anderen Geräten zuständig sind. Habe da ganz einen anderen Einblick als ein Jugendlicher, der heute einfach ein Tablet oder ein Smartphone in die Hände gedruckt bekommt.
Absolut.
Das war schon eine sehr bewegende Zeit. Ich meine, als ich noch klein war, habe ich noch Briefpost verschickt.
Ja, und man ist nachts aufgeblieben, um die Mailboxen dann irgendwas runterzuladen, was ja dann auch mal stundenlang gedauert hat, um sich einen neuen Treiber zu besorgen.
Damit man es weiter und stabiler nutzen konnte, genau.
Ich sehe das jetzt bei meinen Kindern, wie weit die von dem Thema eigentlich weg sind, weil wir waren jetzt gerade im Urlaub und da hatten wir halt dann auch das Thema Mobilfunk hin und her und die hatten einen Gastzugang. Die hatten tatsächlich eine Fritzbox mit einem Gastzugang, war sehr schön. Und wir haben uns mit WLAN verbunden und hatten auch volle Verbindung. Das war aber eine ländliche Region, das heißt, die eigentliche DSL-Verbindung war dann eher mager und ist auch mal abgebrochen. Und die haben diesen Zusammenhang überhaupt nicht verstanden, weil sie haben doch 5 Balken WLAN. Das muss doch jetzt gutes Internet sein. Also dieser Zusammenhang, dass es WLAN nicht gleich Internet ist, ist da überhaupt nicht mehr vorhanden. Für die WLAN-Verbindung, jetzt muss es gehen.
Es schlägt aus. Die Balken sind gefüllt.
Genau, ich habe 5 Balken, das muss doch jetzt funktionieren, was ist da los?
Da mag ich mich an Ostern erinnern, als meine Mutter zu Besuch war und meinen Kindern erklärt hat, dass sie früher warten musste mit dem Telefon in Richtung Großmutter, bis ich das irgendein Bild runtergeladen habe oder irgendwie sonst irgendwelche Webseiten aufgerufen habe. Das war noch vor der ISDN-Zeit, also da hat man ja nur eine Leitung.
Erinnere mich, wenn dann von unten die Schläge gegen die Decke kamen, mit dem freundlichen Hinweis, dass man doch mal die Modemverbindung beenden soll, damit man wieder telefonieren kann.
Das war aber noch nett. Mein Vater hat einfach den Stecker gezogen, weil der ging quer durch die Wohnung durch.
Auch eine Möglichkeit.
Genau. Kann man machen. Kurzgeschichtlich, 89 seid ihr gestartet, das ist korrekt. 86, nee, 86.
86.
Das war ja eben noch weit vor der ISDN-Zeit. Mhm. Wie kam das damals überhaupt?
Ja, das ist eigentlich so die klassische, wie aus dem Film, Garagengeschichte, könnte man sagen. Drei Studenten, unsere Geschäftsführer sind ja damals drei Studenten, kannten sich und haben sich überlegt, Mensch, wir könnten doch mal was zusammen machen. Haben dann die Firma in Berlin gegründet, tatsächlich. Also AVM ist schon immer ein Berliner Unternehmen, weil damals gab es auch noch die Berlin-Zulage, das war ganz praktisch. Und AVM steht für audiovisuelles Marketing. Inzwischen passt das ja fast schon wieder. Zwischendurch hat man sich gefragt, was hat audiovisuelles Marketing mit ISDN zu tun? Aber es hat schon gezeigt, da war noch nicht klar, dass ISDN und DSL das Thema sein wird. Es ging halt darum, generell Software zu entwickeln. Da gab es verschiedene Sachen, die entwickelt wurden. Und eine dieser Sachen war der erste Software, BTX-Decoder. Jetzt hängen wir die Millennials wahrscheinlich wieder ab. Aber BTX, Bildschirmtext, brauchte man eigentlich so eine Hardware für. Die haben einen Software-Decoder programmiert und haben dadurch, weil der sehr gut funktioniert hat, Kontakte zur Deutschen Telekom, die damals noch Post hieß.
Wie bei uns in der Schweiz, ja.
Ja, genau. Heute ist ja die Post T-Offline bei uns. Damals war es also auch noch das Internet. Und die kamen dann wiederum auf unsere Geschäftsführer zu und haben gesagt, Mensch, wir planen was ganz Verrücktes. Wir wollen digitale Telefonie einführen, ISDN.
Oh.
Wollt ihr da nicht eine Hardware für bauen?
Mhm.
Und das war dann der Moment, wo dann sozusagen die Geschichte von AVM geschrieben wurde.
Euer Einstieg in die Materie.
Genau, wo es dann mit den ISDN-Karten losging und seitdem ja die digitale Kommunikation ja nach wie vor unsere Produkte prägt.
Dann würde ich sagen, genug der Geschichte und also des Ursprungs der Geschichte und starten wir eben wieder mit dem, was wir ganz am Anfang begonnen haben, der Fritzbox, die vorgestellt wurde an der CeBIT damals.
Ja.
Seit dem Zeitpunkt gibt's, wenn ich es richtig im Kopf habe, fünf große Schritte oder gab es fünf große Boxen, die ihr im Sortiment hattet?
Was heißt jetzt große Boxen?
Von der 72, 70, 73, 90, 74, 90, also einfach die Haupt, ja. Wie soll ich sagen, die Flaggschiffe.
Genau, wobei da sind wir ja schon so gesehen in der, kann man sagen, zweiten, dritten Ausbaugeneration. Denn wenn man mal die Zeit auf 15 Jahre zurückdreht, die erste Fritzbox, die hatte, wenn man es mit den heutigen Modellen vergleicht, gar nichts. Das war halt ein Gerät, das konnte man mit seinem PC verbinden, hatte einen LAN-Anschluss, einen USB-Anschluss und USB jetzt nicht, um wie heute da einen Drucker anzuschließen, sondern um den PC per USB mit der Box zu verbinden. Denn man mag es nicht glauben, aber vor 15 Jahren war es nicht normal, dass ein PC eine Netzwerkkarte hatte. Also brauchten wir einen zweiten Weg. Und dann konnte die Internet. Und dann haben wir angefangen, ja, das Produktportfolio aufzubauen. Und damals gab es vier Linien. Es gab die Fritzbox, also einfach nur DSL, kabelgebunden ins Internet. Dann gab es die Fritzbox Phone, die noch Telefonie mit drin hatte.
Mhm.
Die Fritzbox WLAN, die noch WLAN hat, aber keine Telefonie. Und die Fritzbox Phone WLAN. Und die Fritzbox Phone WLAN, das ist ja eigentlich das, was heute alle Boxen sind. Also die ganzen 70er sind ja alles Fritzboxen mit Telefonie und WLAN an Bord. Aber die 7170 war in der Tat ein echter Meilenstein in der Entwicklung und hat, glaube ich, dann auch das Fundament gelegt für alles, was danach kam.
Wenn man so zurückschaut, welches war der größte Schritt von den Boxen?
Also für mich persönlich, das sieht wahrscheinlich jeder ein bisschen anders, gab es drei große Schritte. Der eine große Schritt war natürlich die Box an sich. Überhaupt den Schritt zu wagen und zu gehen, zu sagen, wir brechen jetzt mit allem, was wir bisher gemacht haben, wo der Fokus ganz klar immer auf Software und dem PC lag und haben gesagt, wir machen jetzt etwas Externes, die Box. Der zweite wirklich große Schritt, der übrigens im gleichen Jahr erstaunlicherweise stattgefunden hat, war die Internettelefonie. Also zu erkennen, dass Telefonie irgendwann, und heute sind wir ja soweit, nur noch über das Internet gehen wird und es deswegen total Sinn macht, dass Telefonie in den Router mit reingeht. Weil vor 15 Jahren war das für viele in Deutschland zumindest völlig unverständlich, warum wir jetzt Telefonie in den Internetrouter reinbauen. Gab ja keinen Zusammenhang. Und dann tatsächlich die 7170, weil da haben wir auch nochmal, was für uns natürlich historisch ein echter Meilenstein war, aber auch entwicklungstechnisch, dass wir erstmals ISDN zusammen mit Internet und Internettelefonie vereinen konnten. Also dieses digitale Dienstenetz aus dem Festnetz mit der Fritzbox, sodass es zum Beispiel möglich war, mit einem ISDN-Telefon oder einer ISDN-TK-Anlage über die Fritzbox, über das Internet zu telefonieren. Also im Prinzip diese gesamte ISDN-Thematik eigentlich auf IP umzustellen.
Mhm.
das hat so für uns dann auch die ganze Geschichte eigentlich nochmal rund gemacht. Genau, weil ISDN war ja unser und ist unser Steckenpferd gewesen und wir haben es eben geschafft, diese Technologie, die ja immer noch heute genutzt wird, gerade in Deutschland gibt es noch wahnsinnig viele Kunden, die ISDN-Telefonanlagen im Einsatz haben, die immer händeringend dann eine Lösung suchen, wie kann ich die jetzt noch ein paar Jahre weiter benutzen in der IP-Zeit, die wir heute haben. Und das eben mit der 7170 genau möglich zu machen, zu sagen, du kannst diese alte digitale Welt auch in der neuen IP-Welt noch weiter nutzen.
Also ihr habt euer Steckenpferd quasi vom Alten ins Neue gerettet, gezogen, mitgenommen.
Genau.
Wenn man so eine Box anschaut, wie lange so im Schnitt, kann man das sagen, oder ist es unterschiedlich von den, eben ich spreche jetzt halt eben von den größeren, von den Flaggschiff-Modellen, gibt es halt extrem lange oder sind das kurze Entwicklungszeiten? Wie läuft das so ab bei euch?
Das kann man sehr schwer eigentlich jetzt festmachen, denn so eine Box, die wird ja nicht sozusagen am Reißbrett neu entwickelt, von der Idee bis zur Hardware. Also gerade wenn man sich zum Beispiel die erste Fritzbox anguckt, da sind ja letztendlich schon ganz viele Kompetenzen, die wir hatten, einfach nur in ein neues Produkt geflossen. Mhm. Und das zeichnet sich jetzt ja auch bei jeder Boxentwicklung ab, weil wir haben ja verschiedenste Entwicklungsteams, die Softwareentwicklung, Hardwareentwicklung, dann haben wir teilweise Basisentwicklung, die sich wirklich nur darum kümmern, so ein Thema wie DSL oder WLAN voranzutreiben. Und die Ergebnisse wandern dann ja nicht nur in ein Produkt, sondern ja in mehrere Boxen. Und von daher kann man jetzt gar nicht sagen, die Entwicklung der 7590 hat so und so lange gedauert. Denn viel Entwicklungsarbeit, die ja in der 7590 gemündet ist, ist ja dann zum Beispiel auch in der 7530 oder 6890 gemündet.
Mit eingeflossen.
Mit eingeflossen, genau. Die Teams, die arbeiten ja da auch so gesehen produktübergreifend. Das ist im Endeffekt, ist natürlich immer, letztendlich ist es ja schon so ein Stück ein Wettrennen. Gerade von der Basisentwicklung kommt, denn wir gucken ja immer, wie entwickelt sich der Markt, was stehen für neue Themen an. Also zum Beispiel, wie entwickelt sich der DSL-Markt weiter, was kommt da als nächster Standard, was passiert im WLAN-Bereich, was passiert vielleicht in anderen Bereichen. Und dann ist das ja ein Prozess über die Basisentwicklung, die diese neuen Thematiken überhaupt erstmal erschließt, bis dann halt in ein fertiges Produkt das Ganze reinzugießen. Aber das jetzt in einen festen Zeitraum festzulegen, ist schwierig.
Das habe ich vermutet.
Ja. Also könnte ich jetzt tatsächlich auch gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob es ein Entwicklungsleiter könnte. Der wird wahrscheinlich genauso sagen, ui, das ist ja, da fließen ja so viele verschiedene Teams und Arbeiten rein. Das kann man ja so pauschal gar nicht einfach sagen.
Ja, ich hatte ja die große Ehre, mal bei euch vorbeizuschauen. Ich glaube, es war vor 2 Jahren jetzt, mittlerweile ist es schon her. Und durfte mal ein bisschen durch eure Gebäude gehen und so einzelne Stationen besuchen, wo eben einzelne Bereiche ausgetestet und entwickelt wurden und getüftelt wurden. Und ja, das ist schon eindrücklich, wenn man bedenkt, dass heute eigentlich so das meiste, was wir an Technik heute nutzen, eigentlich aus Asien kommt. Und bei euch ist das Berlin.
Ja, genau. Also natürlich kaufen wir ja auch Bauteile ein, die dann aus Asien kommen. Aber in der Tat, die Freude hatte ich nämlich auch mal gerade vor kurzem wieder so eine Tour mitzumachen. Wenn man gerade in der Hardware-Entwicklung mal sieht, wie die tatsächlich erstmal vom Platinen-Layout dann anfangen mit der Bestückung, die ja auch bei uns im Hause passiert. Also gerade bei der Entwicklung, die Prototypen, das wird ja alles bei uns im Haus wirklich halbautomatisch bestückt. Also da ist noch ganz viel Handarbeit mit dabei. Bis dann irgendwann ein fertiges Platinen-Layout da ist, ein Design, was dann eben dann auch in der Fabrik hergestellt werden kann. Aber das ist in der Tat wirklich sehr viel Handarbeit, die hier direkt in Berlin stattfindet.
Das ist schön, das muss man auch wissen, finde ich, als Kunde.
Ja, und das ist ja für uns auch ein ganz wichtiges Thema, weil dadurch haben wir natürlich den riesen Vorteil, dass wir, was ja auch unser Anspruch ist, unsere Produkte wirklich selber entwickeln. Und selber entwickeln heißt in dem Fall halt nicht, wir kaufen ein fertiges Referenzdesign und packen vielleicht noch ein Logo rein und eine Packung drumherum. Wie man das ja zum Beispiel von Grafikkarten kennt.
Genau.
Bei Grafikkarten, da Nvidia gibt ein Referenzdesign raus und der Rest baut das irgendwie mehr oder weniger nach und passt es optisch noch ein bisschen an, tweakt vielleicht die Treiber ein bisschen und das war's. Ein
paar andere LEDs noch. Violette.
Ja, genau. Andere LEDs und andere Lüfter noch und gut ist. Und wir machen ja wirklich auch selbst bei den Chips, die wir verwenden, gucken wir, dass die teilweise bis auf die Basis runter auch nochmal angepasst werden, um wirklich das gesamte Produkt zu verstehen. Das ist uns sehr wichtig. Und dann natürlich auch nach unseren Vorstellungen, die im Endeffekt ja auf Kundenwünsche und Markterfordernisse basieren, das Produkt dann auch anzupassen. dass es dann wirklich so funktioniert, wie der Kunde sich das dann nachher auch vorstellt.
Das hat ja, und da komme ich nachher dann noch dazu, den großen Vorteil, dass ihr ja nicht nur die Hardware, sondern auch die Software macht. Ich vergleiche das gerne immer, wenn ich Leuten das Produkt näher bringen möchte mit Apple. Die haben einfach alles, wie ihr, alles im Griff. Ihr habt die Hardware im Griff, ihr habt das OS im Griff und könnt somit halt auch schön aufeinander abgestimmte Produkte schlussendlich dann bringen.
Das ist ein sehr schöner Vergleich. Gut, dass ich den nicht bringen musste.
Ja.
Wobei wir dabei sogar noch eine zusätzliche Herausforderung haben, weil ein bisschen anders als Apple legen wir dann doch wieder sehr viel Wert auf offene Schnittstellen, weil wir natürlich unsere Produktfamilie, die soll perfekt miteinander funktionieren, aber wer eine Fritzbox hat, die soll natürlich auch perfekt mit anderen Geräten zusammen funktionieren. Und da versuchen wir dann natürlich doch nochmal ein ganzes Stück weit offener zu sein. Wir freuen uns natürlich, wenn unsere Repeater genutzt werden, unsere Geräte, aber wenn jetzt der Kunde sagt, gut, ich habe aus irgendeinem Grund ein anderes Telefon dann doch oder einen anderen Repeater, soll das natürlich nach Möglichkeit genauso gut funktionieren wie unsere Produkte.
Soll das Erlebnis genauso gut sein.
Ja.
Wenn man so aktuell schaut, man hat ja in der Technikwelt gerade zwei ziemlich große Peinlichkeiten miterleben dürfen. Samsung Fold zum Beispiel.
Ja.
Und Apple mit dem AirPower. Ich meine, AirPower, das wurde lange beworben, das wurde immer wieder erwähnt, das wurde auf Produktdinge aufgedruckt, kam dann nicht, das Fold kam raus, zumindest bis zu den Journalisten und ein paar Testern und so weiter.
Und ist dann kaputt gegangen.
Genau, wurde dann zurückgezogen. Gab es damals sowas bei euch auch mal? Darfst du so aus dem Nähkästchen plaudern?
Ja, ich guck mal so ein bisschen zu der Kollegin drüber. Das ist natürlich, sowas passiert, denke ich, jedem, der Hardware entwickelt und gerade auch innovativ entwickelt, also sich auch mal was traut, das passiert sicherlich jedem mal. Also ich kann zumindest ein Produkt nennen, was höchstwahrscheinlich nicht auf den Markt kommen wird, das ist die Fritzbox Air.
Ach nee, da habe ich Anfangs April drüber geschrieben, das möchte ich unbedingt haben.
Haben wir es vielleicht ein bisschen übernommen bei der Ankündigung, aber ansonsten haben wir tatsächlich, wenn ich jetzt zurück überlege, fällt mir spontan nur ein Produkt ein. Das war die M3. Die allermeisten wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, was das gewesen sein soll. Das war damals, ging es um mobiles ISDN, das war sozusagen noch vor DSL-Zeiten. Mhm. Da kamen aber die Handys schon, damals noch so ganz zum Telefonieren.
Also Feature Phones?
Da konnte man ja auch schon Datendienste nutzen. Und das war ein Punkt, wo wir erst per Software gesagt haben, wir können ISDN-Dienste über einen mit dem PC verbundenen Handy auch mobil zur Verfügung stellen. Und weil es immer so ein bisschen Probleme gab mit den Handys, mit Treibern und wie die sich verhalten haben, gab es die Idee, einen eigenen mobilen Controller zu produzieren. Und das war die M3, wo man dann direkt eine SIM-Karte reinstecken können sollte, um unterwegs mobil ISDN-Dienste zu nutzen. Und die M3, die haben wir tatsächlich auch erfolgreich vorgestellt und es dabei belassen.
Und es dann auch so belassen, ja.
Aber es kann auch daran liegen, dass uns da letztendlich dann auch die Marktentwicklung einfach überholt hat, weil das war genau die Zeit, wo dann auf einmal Breitbandthematiken kamen, wo wir dann auch einfach den Fokus dann verschoben haben. Was natürlich bei uns auch mal passiert, ich denke, das weiß jeder, der AVM-Produkte verfolgt, dass auch wir unsere Ankündigungstermine nicht immer ganz halten können. Aber das, wie gesagt, ist bei der Hardwareentwicklung, da gibt es halt doch immer viele Unbekannte, die man vorher nur abschätzen kann. Und eine Sache ist uns halt immer ganz wichtig und ich denke, das ist ähnlich jetzt auch wie bei Samsung und wie bei Apple. Quality first, wir wollen halt nichts auf den Markt bringen, was nachher nicht funktioniert, nur um es auf den Markt gebracht zu haben.
Nicht mit aller Macht reinzudrücken.
Dann sagen wir lieber, okay, dann geben wir uns jetzt noch die 1, 2, 3 Monate extra, damit es dann aber auch wirklich so funktioniert, wie wir es von unseren Produkten erwarten und wie es der Kunde ja auch von unseren Produkten erwartet.
Vielen Dank für das Beispiel. Immer wieder spannend, solche Einblicke zu haben. Ja, wir haben von der Hardware gesprochen. Eines der riesengroßen Vorteile, was ein Kunde bei euch ja hat, ist mit dem Fritz OS, dass man da fleißig über die Jahre verteilt Updates bekommt und auch vor allem neue Features, nicht nur Updates. Möchten wir das Fritz OS ein bisschen beleuchten?
Sehr gerne, denn auch für uns ist das ein absolut wichtiger Bestandteil und tatsächlich könnte man beinahe sagen, wahrscheinlich auch Geheimrezept unseres Erfolges, denn wenn wir die Uhr nochmal knappe 20 Jahre zurückdrehen, als wir mit unserer Fritzcard auf den Markt gekommen sind in Deutschland, da gab es einen großen Mitbewerber und das war von der Hardware her, gut, ISDN, große Unterscheidungsmerkmale gab es ja nicht. Der hatte aber ein Geschäftsmodell, das so aussah, dass man nach der Installation erstmal einen Treiber runterladen musste, einen neuen, über eine kostenpflichtige Rufnummer. Mhm. Und das hat ja damals doch ein paar Minuten gedauert, das war gar nicht mal so günstig. Und unser Ansatz war schon immer, Updates kostenlos zur Verfügung zu stellen für die Fritzcard. Und das war in der Tat ein ganz wichtiger Aspekt, dass sich die Fritzcard gegenüber dieser anderen ISDN-Karte durchgesetzt hat. Und diese Philosophie haben wir eigentlich die ganze Zeit beibehalten, dass wir gesagt haben, ein Produkt muss vernünftig gepflegt werden, das muss Updates geben und die müssen kostenlos sein für den Anwender. Und bei den Fritzboxen konnten wir das dann natürlich noch viel, viel weiter ausleben, weil bei einer ISDN-Karte, da kann man jetzt nicht wirklich viele neue Funktionen dazu programmieren. Aber die Fritzboxen, die werden von Anfang an schon so von der Hardware ausgelegt, dass die bei Erstauslieferung noch gar nicht ausgereizt sind. Also könnte man sagen, die Hardware ist überdimensioniert, weil wir ja genau wissen, dass wir diese Produkte noch weiter, eine ganze Weile weiter mit Updates versorgen wollen und die auch noch viel Neues dazulernen sollen. Und von daher ist es auch nach wie vor, auch im Routerbereich, denke ich, ein ganz wichtiger Aspekt, auch für den Erfolg, dass die Kunden sagen, jo, das ist ein super Produkt und das wird vor allem immer besser.
Es kommen immer wieder neue Dinge dazu, wo das, die das Produkt dann schlussendlich besser machen.
Genau, also gerade das ganze Mesh-Thema, das war ja ein Paradebeispiel wieder, als viele Hersteller gesagt haben, es gibt was Neues und das heißt Mesh und deswegen müsst ihr jetzt alle von uns neue Produkte kaufen, weil die alten können das nicht. Und wir haben uns unsere Produkte angeguckt und haben gesagt, hey, das können wir denen beibringen, das muss jetzt nicht eine neue Hardware sein, zwingend. Und haben ja das ganze Mesh-Thema, auch in dem Fall ein paar kostenlosen Updates für unsere Fritzboxen und auch Repeater und Powerliner, dann zur Verfügung gestellt.
Das war ja im letzten November, circa. Nee.
Ja, das ging jetzt etwas über ein Jahr.
Hat sich natürlich ein bisschen verteilt auf die einzelnen.
Genau, wir haben ja erst mit den vier Top-DSL-Boxen angefangen, mit einer 680 und dann kam ganz offiziell 7 für alle und jetzt haben wir ja 710 gerade mit nochmal einem Nachleger, wo wir nochmal ein bisschen neue Funktionen wieder reingepackt haben.
Da dürfen wir gespannt drauf sein. Wer sich generell für das Thema Mesh interessiert und wie das AVM umsetzt, in der Geek Talk 0219 könnt ihr das Ganze nachhören. Da haben wir uns schon mal unterhalten und da hast du mir und dem Achim damals noch das Ganze ein bisschen genauer erklärt und gezeigt, erzählt, so rum.
Erzählt, ja. Ich habe jetzt zwar wild gestikuliert, aber ihr habt es nicht gesehen.
Zum Fritz OS selber, hast du da noch irgendwas hinzuzufügen?
Ja, wenn man sich geschichtlich, wenn wir mal unter dem Aspekt 15 Jahre, das Fritz OS ist ja noch gar keine 15 Jahre alt, denn früher hieß es ja noch Firmware. Mhm. Also wir haben die Fritzbox gehabt und da gab es eine Firmware für und da gab es regelmäßig Firmware-Updates. Und das war, ich glaube, das muss ich selber überlegen, 2013. Auf jeden Fall kam irgendwann, haben wir selber auch festgestellt, dass wir gesagt haben, diese Firmware, die wir den Fritzboxen da spendieren, weil Firmware hört sich an wie so Treiber, muss man da installieren, damit es geht. Aber wir haben ja wirklich immer wieder neue Funktionen mit reingebracht und diese Funktionen waren und sind ja auch ein ganz wichtiges Unterscheidungskriterium zu anderen Routern. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, das Firmware trifft das eigentlich nicht und das kriegt jetzt wirklich, das wird im Prinzip ein eigenes Produkt, kriegt einen eigenen Namen und so wurde dann der Begriff Fritz OS damals geprägt und hat sich jetzt sehr schön durchgesetzt, dass eben wirklich das Fritz OS ein wesentlicher Bestandteil des Produktes ist. Ähnlich wie ja auch beim iOS, was übrigens auch ganz lustig ist, weil ich würde mal sagen, etwa 30% unserer Kunden auf Messen fragen immer gerne, wann denn unser nächstes iOS auf den Markt kommt. Aber es ist ja genau das, was wir letztendlich erreichen wollten, wie bei Apple eben auch, dass halt wahrgenommen wird, dass das Produkt, die Hardware an sich natürlich wichtig ist, aber die Software, die darauf läuft, mindestens genauso wichtig.
Die dann eben genau das Ganze ausmacht und vor allem die Update-Geschichte ist da halt einfach ein sehr wichtiges, weil es gibt eben iOS-Devices, die viele Updates bekommen und dann gibt es gewisse andere Geräte auf dem Markt, die nicht ganz so lange Updates bekommen.
Genau, das ist ja auch da in dem Markt sehr interessant, dass ja auch viele sagen und deswegen entscheide ich mich für das eine und nicht für das andere Gerät, weil da weiß ich, dass ich die nächsten Jahre noch Updates und Support bekomme. Bei dem anderen bin ich mir nicht sicher, ob die nicht nächstes Jahr sagen, da gibt's nichts mehr.
Genau, man hat Ruhe und ist auf dem sicheren Pfad. Thema Sicherheit. Wenn man so die letzten vor allem zweieinhalb Jahre ein bisschen zurückschaut, hat es ja diverse Hersteller getroffen mit Sicherheitslücken in Routern und in ihren Modem und so weiter. Wenn ich mich richtig erinnere und ich habe ein bisschen in unserem Archiv gewühlt, wir hatten einmal im Jahre 2014 im Februar darüber berichtet, dass bei euch eine Sicherheitslücke gab. Mhm. Das war die einzige, wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
Ja, da würden jetzt wahrscheinlich Sicherheitsexperten streiten. Mhm. Also generell ist immer beim Thema Sicherheit, vor allem da auch nochmal bei Apple zu bleiben, es gibt ja immer noch erstaunlich viele Apple-User, die ja immer noch der festen Meinung sind, dass es da keine Sicherheitslücken gäbe.
Auch keine Viren.
Auch keine Viren, was natürlich totaler Quatsch ist, weil jeder, der selber Software entwickelt und mehr als 3 Zeilen Code schreibt, der weiß, das kann man nicht fehlerfrei machen.
Das heißt, der Unmöglichkeit.
Eine wirklich 100% fehlerfreie und dadurch auch 100% sichere Software, die gibt es einfach nicht. Das ist ein Irrglaube. Und deswegen ist Sicherheit nicht etwas, wo man sagen kann, wir liefern 100%ige Sicherheit und du brauchst dich nicht mehr kümmern. Sicherheit ist für uns auch ein Prozess, der muss permanent, muss geguckt werden, muss entwickelt werden. Wir nutzen ja auch, das FritzOS basiert ja auch zum Teil auf einem offenen Linux. Auch da sind ja zum Beispiel, nutzen wir Bibliotheken, wo Sicherheitslücken bekannt werden. Und auch da spielt natürlich wieder die Update-Politik rein, dass wir sagen, es ist imminent wichtig, dass insbesondere Netzwerk-Hardware regelmäßig mit Updates versorgt wird. Denn jedes Mal, wenn wir ein FritzOS rausbringen, sind da natürlich tolle neue Funktionen drin. Aber da sind in der Regel auch immer Sicherheitspatches drin. Weil es gibt permanent wieder neue Lücken irgendwo entdeckt, neue Angriffsszenarien, die genutzt werden können. Und deswegen muss man unterscheiden, es gibt ja da so Einstufungen, kritisch, nicht kritisch etc. Mhm. Und da gibt es natürlich dann theoretische Angriffsszenarien, wo wir sagen, okay, die sind jetzt bekannt, die werden auch gefixt, aber das ist nicht super dringend. 2014 hat es uns mal mit so einer sogenannten Zero-Day-Lücke getroffen. Da wurde tatsächlich eine Lücke gefunden, die, bevor sie uns auch bekannt war, kriminell ausgenutzt wurde.
Da konnte man ja mit reingehen quasi und auf teure Festnetz-Auslandanrufe tätigen.
Genau, da hatten wir auch mit dem Kriminalamt zusammen zu tun, weil da sind wir auch davon ausgegangen, dass das eine Auftragsarbeit war, dass also wirklich gezielt eine Sicherheitslücke gesucht wurde, die dann sofort ausgenutzt wurde, weil normalerweise wird sowas immer gemeldet. Es gibt ja ganz, ganz viele Whitehead-Hacker, die Sicherheitslücken suchen, um dann die Unternehmen zu informieren. In dem Fall war es halt ein Blackhead-Hacker. Was, glaube ich, da nochmal auch, wofür wir stehen und was uns da ausgezeichnet hat, ist dann die Frage, wie man mit so einer Sicherheitslücke umgeht. Mhm. Denn ich möchte nicht sagen, dass uns das nicht wieder treffen kann, egal wie viel wir uns da bemühen. Das kann halt immer mal passieren, da braucht man ja nur in die Presse gucken. Praktisch jeden großen Hersteller trifft das ein oder mehrere Male. Und die spannende Frage ist, wie reagiert der jetzt? Sitzt der das aus? Sagt er, ja, da gibt es ein Update, aber nur für die neuen Produkte, die alten müsst ihr halt dann ersetzen. Und wir haben, ich glaube, wenn ich das recht zusammenkriege, wir haben die Sicherheitslücke gemeldet bekommen. Wir wussten, wie gesagt, selber noch gar nicht, wie die ausgenutzt wurde und haben dann innerhalb von 2 Tagen überhaupt erstmal die Sicherheitslücke gefunden, gefixt und dann die ersten Updates rausgebracht. Und innerhalb von 2 Wochen hatten wir alle Fritzbox-Modelle, auch die ganz Asbach-Uralten, die schon gar nicht mehr supportet und verkauft wurden, mit einem Update versehen.
Damals bis zu 7390 zurück habe ich da noch gefunden, also ein Gerät, was 8-9 Jahre nicht mehr im Vertrieb war, wurde gefixt und das ist natürlich schon.
Ja, teilweise noch ältere und was dann auch sehr schön war, das war, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, das war intern, weil das war natürlich klar, das hat uns auch hart getroffen, das ist definitiv nicht unser Anspruch, dass sowas passiert und wie dann halt alle zusammen an einem Strang gezogen haben. Die ganze Entwicklung hat sich natürlich rangesetzt, um zu gucken, wie kriegen wir das wieder gefixt. Und gleichzeitig haben alle anderen, die gerade nichts anderes zu tun haben, wurden quasi zu Telefonsupportern umfunktioniert. Also der gesamte Vertrieb, praktisch inklusive der Leitung, saß am Telefon und hat mit Kunden telefoniert, die angerufen haben.
Hilfestellung geboten.
Die halt wissen wollten, weil das war nämlich auch für uns ein ganz wichtiger Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, wir haben schnell reagiert, wir haben auch schnell Updates geliefert, aber die Kunden wussten teilweise gar nicht, wie sie die installieren. Mhm. Da haben natürlich ganz, ganz viele angerufen, haben gefragt, was mache ich denn jetzt? Oh, weh, oh, weh. Und deswegen haben wir jetzt auch in den neueren FritzOS-Versionen ja dieses Auto-Update drin, was ja auch schon mehrfach gelobt wurde von der Presse, wo wir festlegen können, optional, dass alle Updates automatisch installiert werden, voreingestellt ist wichtige Updates. Und das ist genau so ein Punkt, wo wir sagen können, wenn sowas mal wieder passiert, dass wir ein Sicherheitsupdate haben, wo wir sagen, das ist relevant, das ist wichtig, das könnte sonst ausgenutzt werden, dass der Kunde sich gar nicht mehr drum kümmern muss. Dass der halt jetzt nicht gucken muss, oh Gott, was muss ich jetzt machen, wie mache ich das? Das passiert vollautomatisch und die Box ist auf dem neuesten Stand und sicher.
Und der Bereich ist gesichert. Ja, das ist ja generell mit den Auto-Updates eine sinnvolle Geschichte, vor allem bei nicht ganz so versierten Benutzern, die sich auch nicht einmal die Woche oder einmal im Monat auf der Box einwählen, egal was das für ein Gerät ist.
Weil das ist ja eigentlich das, was wir auch wollen und was ja der große Vorteil der Fritzbox ist, wenn die erstmal läuft, dann läuft die. Und viele sagen, ich habe das Ding vor 3 Jahren in Betrieb genommen und seitdem
habe ich Ruhe,
erfüllt seinen Dienst und das ist wunderbar, das soll auch so sein. Aber klar, genau diese Anwender sind dann im Zweifel völlig überfordert, wenn man sagt, du musst jetzt ein Update installieren. Mhm. Und die wissen gar nicht, wo sie das herkriegen und wie das überhaupt geht. Und deswegen das Auto-Update, wo man wirklich sagen kann, ey, das Ding läuft und da muss ich mich wirklich gar nicht drum kümmern.
Wenn man so schaut, das erfolgreichste Produkt aus dem Hause AVM oder die erfolgreichste Kategorie, kann man die benennen? Könnt ihr die nach außen kommunizieren? Oder kommuniziert ihr die nach außen?
Ja, also das können wir relativ eindeutig sagen, das ist die Fritzbox.
Ja.
Also die Fritzbox ist das erfolgreichste Produkt und über den Daumen kann man sagen, eigentlich auch immer das aktuelle Topmodell. Also wir sagen auch immer selber, das ist so unser Held und das ist ja auch von der ganzen Produktphilosophie, macht das ja auch total Sinn, weil die Fritzbox ist ja so das Herzstück des Heimnetzes. Und alles, was wir dann dazu anbieten, reiht sich ja drumherum. Ob das jetzt die Smart-Home-Produkte sind oder Powerline-WLAN, um die Reichweite zu vergrößern, ein Telefon, macht ja alles erst richtig Sinn, wenn eine Fritzbox da ist. Von daher ist die Fritzbox unser Herzstück.
Zentrale Schnittstelle.
Die zentrale Schnittstelle für alles. Und das sehen wir halt auch natürlich in den Abverkaufszahlen, dass in der Tat die Fritzboxen auch immer so mit die erfolgreichsten Produkte sind. Und wie gesagt, das aktuelle Modell eigentlich auch immer.
Dann solltet ihr aber wirklich die Fritzbox Air weiterverfolgen.
vielleicht mal sehen. Vielleicht bringen wir sie ja doch noch raus, die Fritzbox Air.
Genau, für alle, die das vor nicht ganz verstanden haben, das war natürlich euer aktueller 2019 1. April-Scherz.
Unser April-Scherz, ja. Die autonome Drohne mit 5G und...
Genau, Link dazu ist in den Shownotes zu einem Beitrag, den ich damals geschrieben habe. Gibt es da auch Unterschiede? Jetzt, ihr unterscheidet ja vor allem Deutschland und dann... Grob gesagt, der Rest der Welt.
Ja.
Gibt's da beim unterschiedliche, eben du sagst, meistens ist es Top-Produkt. Ist das pro Land unterschiedlich oder ist es so ziemlich überall gleich?
Das ist eigentlich überall gleich. Mhm. Wir unterscheiden ja die Produkte aus der Historie vor allem deswegen, weil wir in Deutschland hatten wir, wenn man sich die DSL-Standards anguckt, nur Annex B. Während zum Beispiel Schweiz-Österreich, da gab es Annex A und Annex B.
Genau, wenn wir eine neue Fritzbox anschließen, dürfen wir uns immer entscheiden.
Genau, und früher musste das tatsächlich hardware-seitig schon korrekt eingestellt sein. Die neueren Boxen, die können das halt per Software umschalten. Jetzt haben wir im Wesentlichen die Trennung auch deswegen noch, weil wir auch bei der internationalen Version, da sind ja dann mehrere Sprachen abgelegt, da kann man dann auch sein Land auswählen, was zum Beispiel Einwirkung hat auf ganzen Telefoniebereich, Wählparameter etc., eventuell regulatorische Auflagen, was Funk etc. anbelangt. Und Deutschland ist halt nach wie vor klar unser Kernmarkt, da kommen wir her und da sagen wir, da gibt's halt die Fritzbox und die ist halt für den deutschen Markt mit einer deutschen Oberfläche, da muss man also nichts auswählen, einstellen, machen. Theoretisch könnte man das auch in einer Box alles verwursteln. Mhm. Aber deswegen haben wir da auch noch diese Trennung. Klar, vor allem bei der Entwicklung vom FritzOS kommt natürlich noch hinzu, bei den internationalen Versionen zumindest, dass wir ja noch das Übersetzungsmanagement haben.
Die ganze Translation-Geschichte.
Genau, das muss ja auch alles entsprechend gepflegt werden, dass die Oberfläche gepasst wird, dass die Hilfe, die Online-Hilfe angepasst wird, die Handbücher, der Support entsprechend geschult wird. Da hängt ja eine ganze Menge dran. Das ist ja nicht mit einem einfachen Update getan. Das wird immer gerne mal vergessen, dass man sagt, ja, brauchst du doch einfach nur übersetzen. Mal sagen, ja, aber da ist ja noch ein bisschen mehr als nur das Produkt.
Kannst du in ganz kurz, weil ich das vielfach angefragt wäre, wenn Leute sich auf Empfehlung eine Fritzbox kaufen, Annex A, Annex B erklären? Was da der große Unterschied ist? Geht das?
Ja, das ist im Endeffekt kommt das aus der alten Telefonie, Festnetztelefoniezeit, weil Analogtelefonie und ISDN-Telefonie haben ja auch beide ein Frequenzspektrum benötigt und ISDN, weil es ja schon zwei Kanäle und ein bisschen mehr Bandbreite hatte, ein bisschen mehr als analog. Und demzufolge fängt das DSL-Spektrum fängt auf jeden Fall hinter dem Festnetztelefoniespektrum an. Und bei Analog kann es halt ein bisschen früher anfangen als bei ISDN. Mhm. Das hat prinzipiell den Vorteil, dass je niedriger die Frequenz ist, desto höher ist die Reichweite auf dem Kupferkabel. Das heißt, es ist also von Vorteil, die niedrigen Frequenzen zu nutzen. Von daher ist Annex A, was für mit Analogtelefonie zusammengeht, da so ein bisschen im Vorteil, dass es schon einen unteren Frequenzbereich nutzen kann. In Deutschland hatte sich damals die Telekom einheitlich für alle auf Annex B geeinigt, weil es gab ursprünglich mal den Plan von der Telekom, das gesamte deutsche Festnetz auf ISDN umzustellen. Mhm. Und deswegen haben sie gesagt, wir machen von vornherein nur Annex B, also nur die Kombination ISDN plus DSL, auch wenn der Kunde Analogfestnetz hat. Das hat sich dann später alles gewandelt, aber dadurch hatten wir diese Sondersituation nur Annex B. Und in anderen Ländern macht es durchaus Sinn, wenn ich nur Analogtelefonie habe, dann auch mit Annex A diesen unteren Frequenzbereich noch mitnutzen zu können. Inzwischen hat sich das eigentlich völlig überholt, denn Festnetztelefonie ist ja an sich quasi ausgestorben. Und da nutzt man jetzt ja wieder ganz andere Verfahren, Annex J, Annex M, die halt diesen Festnetzfrequenzbereich einfach mitnutzen. Mhm. Weil da muss ich ja nicht mehr diese Trennung haben, dass ich sage, der untere Frequenzbereich für Festnetztelefonie, der obere für DSL. Jetzt kann ich ja das gesamte Spektrum für DSL nutzen. Deswegen brauche ich ja zum Beispiel auch diesen Splitter nicht mehr, der diese Signale damals getrennt hat.
Es gab früher schon Adapter, liebe Jungen von heute. Genau. Ja. Und in dem Bereich einige. Genau. Vielen Dank für die Erklärung. Jetzt habe ich, da werde ich eine Zeitmarke setzen und wenn jemals mich wieder jemand anfragt, schicke ich dann jeweils einfach das Gespräch. Dann perfekt. Vielen Dank.
Ja, gerne.
Bevor ich jetzt in Richtung Zukunft blicke, habe ich irgendwo noch was verpasst?
Also ich glaube, wir haben eigentlich über alles geredet. Was ich noch ganz schön finde immer, das ist auch eine lustige Anekdote für die Nicht-Millennials, vielleicht für die Millennials auch. Als wir damals Internettelefonie eingeführt haben, also auch 2004, da waren wir ja sehr früh dran, da hatten wir auf der CeBIT, das war noch nicht 2004, im Jahr danach, glaube ich, erst, hatten wir eine Internettelefonzelle aufgebaut. Die Jugend von heute weiß ja gar nicht mehr, was das ist, aber die Älteren wissen das noch. Das waren ja so bei uns in Deutschland gelbe Kästen, wo man reingehen konnte, um dann halt irgendwo anzurufen. Und um diesen Vorteil von Internettelefonie, also heute ist es ja einfach, wird es genutzt. Damals war ja der große Vorteil, dass man massiv Kosten sparen konnte. Mhm. Da gab es dann diese Festnetz-Flatrates, dass Telefonie auf einmal kein Geld mehr kostet. Und da hatten wir das auf der CeBIT angeboten, dass Besucher in diese Telefonzelle gehen konnten und irgendwo anrufen. Mit den Leuten telefonieren. Und das war also ein riesen Andrang. Da haben sich Schlangen vorgebildet auf dem Stand.
Das kann ich mir vorstellen.
Dass Leute halt mal über diese verrückte neue Technologie irgendwo anrufen wollten, ohne Geld zahlen zu müssen. Mhm. Das war schon ganz spannend. Und was auch noch ganz spannend ist, dass das ganze Thema WLAN, was ja heute, ja, also ohne WLAN geht ja gar nichts mehr. Wenn man zurückdenkt, als die erste Fritzbox auf den Markt kam, da war WLAN eigentlich noch gar nicht so richtig ein Thema. Das kam da auch gerade erst auf. Und als es darum ging zu überlegen, wie kann man denn auch Geräte kabellos mit einer Fritzbox verbinden, war tatsächlich der erste Gedanke, das mit Bluetooth zu machen. Weil wir haben aus der Historie, hatten wir Bluefritz ISDN, also eine kabellose ISDN-Lösung, die Bluetooth genutzt hat. Hat super funktioniert. Dachten wir, hat für ISDN super funktioniert. Für 768 Kilobit, damals DSL, hat es auch gereicht. Machen wir das mit Bluetooth. Das war aber dann auch ein Produkt, wo wir nochmal zurück zum Thema, welche Produkte haben es nicht auf den Markt geschafft. Also die Fritzbox mit Bluetooth, die hat es nicht auf den Markt geschafft. In dem Fall aber, weil wir dann doch schnell festgestellt haben, nee, WLAN scheint da doch
zukunftsträchtiger zu
sein. Der sinnvollere Standard zu sein. Und das finde ich rückblickend, weil man denkt immer, ja, die Fritzbox gibt es ja noch gar nicht so lange. Aber wenn man überlegt, dass es WLAN damals quasi noch nicht gab, ist das immer noch mal ganz spannend, gerade für die Jugend von heute, die ja sich gar nicht eine Welt ohne WLAN vorstellen können.
Ich möchte auch keine Welt ohne WLAN. Hotels werden nach WLAN ausgesucht.
Ja, missen möchte man es auch nicht mehr, aber irgendwie hat es früher auch ohne funktioniert.
Psst, psst. Sag das niemandem. Wunderbar. Wenn man so in Richtung Zukunft blickt, habt ihr da außer der Fritzbox R schon Ideen, wo es hingeht, die ihr kommunizieren könnt?
Ja klar, also die sind, glaube ich, jetzt auch kein großes Geheimnis. Es gibt ja die Kernthemen, die ja auch die Fritzbox-Entwicklung vorantreiben, wenn man die Modelle einfach mal vergleicht. Das ist natürlich einerseits der Breitbandanschluss an sich, weil das ist ja immer noch die Hauptaufgabe der Fritzbox, den Breitbandanschluss einem Heimnetzwerk zur Verfügung zu stellen. Da tut sich ja vieles. Wir haben jetzt gerade das ganze Thema DSL Super Vectoring. Wir haben in den Startlöchern G.Fast, wieder eine Weiterentwicklung für mehr Geschwindigkeit. In manchen Ländern gibt's Bonding. Im Kabelbereich sind wir jetzt gerade mit dabei, von DOCSIS 3.0 auf DOCSIS 3.1, der Umstieg. Mhm. Da haben wir, für alle Technologien haben wir schon Produkte parat. Das sind mit der 6591 für DOCSIS 3.1 ganz konkret. Bei G.Fast sind wir noch sehr früh. Das wird dann sicherlich auch nochmal andere Formen annehmen. Das ist das eine Thema und da spielt jetzt natürlich auch ganz groß das ganze Thema 5G mit rein.
Ja, genau, da wollte ich hin.
Ja, das wird auch etwas sein, beziehungsweise das ist etwas, was wir uns definitiv angucken. Wir haben ja mit der 6890 aktuell ein 4G-Produkt und da werden wir natürlich schauen, wie das dann bei 5G aussieht und dann eng damit gekoppelt, ja auch als zweiter großer, wo wir gerade waren, Wachstumsfaktor ist das die WLAN-Entwicklung. Wir hatten es gerade vor 15 Jahren, war WLAN noch gar kein Thema und seitdem haben wir sukzessive ist WLAN gekommen und alle paar Jahre mit einem neuen Standard, mit neuen Geschwindigkeiten. Und das geht ja so Hand in Hand mit der Anschlussentwicklung. Das ist tatsächlich vor 5 Jahren hätte man sich das gar nicht gedacht, dass es mal so weit kommt. Aber wir haben ja inzwischen die Herausforderung, wirklich das Tempo, das ein moderner Breitbandanschluss liefert, an die Endgeräte zu transportieren.
Zum einen zu liefern, aber zum anderen dann schlussendlich auch die Endgeräte das überhaupt empfangen können. Das ist dann nochmal was anderes.
Genau, weil die müssen das natürlich auch können, aber wir haben halt jetzt immer von paar hundert Mbit gesprochen. Jetzt sind wir in der Gigabit-Ära angekommen. Wir haben Internetzugänge mit Gigabit-Geschwindigkeit und die gehen in Masse. Und da muss man gucken, hui, wie kriegt man ein Gigabit eigentlich
über die Luft,
über WLAN übertragen, stabil und sauber. Und deswegen spielt die WLAN-Entwicklung da Hand in Hand natürlich auch eine ganz wichtige Rolle. Und auch da tut sich ja wieder einiges, auch im Zusammenhang mit 5G. Also das sind auf jeden Fall Themen, die uns in den nächsten 1-2 Jahren, die uns da beschäftigen werden.
Du hast die 6890 angesprochen, die mit LTE, also mit dem LTE-Modul. Die habe ich ja bei mir auch im Einsatz und da freue ich mich natürlich, wenn es einen Update in dem Sinn Richtung 5G geben würde, weil bei uns haben sie vor 1,5 Wochen die erste 5G-Antenne aktiv geschalten.
Oh, na bei uns läuft noch die Versteigerung.
Das habe ich mitbekommen, ja, da sind wir in der Schweiz wieder mal ein Ticken schneller gewesen.
Ja gut, das muss man sagen, Deutschland ist, was Mobilfunkausbau anbelangt, glaube ich, nicht wirklich ein Spitzenreiter.
Das haben wir in GeekTok-News-Sendungen immer wieder mal. Genau, dass der liebe Achim, der hat das ein bisschen zu kämpfen.
Wobei bei LTE waren wir, glaube ich, sehr früh dabei.
Mit dem Start, ja.
Ja, mit dem Start waren wir da recht fix dabei. Aber gut, das ist halt, ja. Also 5G, was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, ein Software-Update wird es da nicht geben. Da brauchen wir natürlich eine neue Hardware.
Logischerweise, ja.
Und das, ja, aber das wird dann auch, irgendwann wird es ein Thema sein.
Habt ihr aktuell Schwierigkeiten, wenn man so fragen darf? Gibt es irgendwo einen Knackpunkt, außer die Fritzbox Air auf den Markt zu bringen?
Da muss ich jetzt hart überlegen, aber in der Tat scheint in Berlin die Sonne. Also wir sind mit dem Produktportfolio, wie wir es aktuell aufgestellt haben, sehr zufrieden. Mhm. Wir freuen uns natürlich immer über neue Entwicklungen wie 5G, wie neue WLAN-Standards, weil letztendlich treibt das ja den Markt auch immer an. Aber aktuell, gerade mit der 7590, DSL Super Vectoring, 6591, Kabel DOCSIS 3.1, das sind halt die zwei großen wichtigen Zugangsarten, die genutzt werden. Und mit dem ganzen Mesh-Thematik, mit unserer neuen Repeater-Reihe, die wir jetzt haben, der 3000er, wo wir auch wieder ins draufgesetzt haben.
Oh ja, 3000er. Ich freue mich.
Sind wir momentan wirklich sehr zufrieden.
Das ist doch schön. Dann würde ich abschließend gerne ein Happy Birthday vom GeekTok-Team sagen, in Richtung Fritzbox.
In dem Fall nachträglich, aber nehmen wir gerne an.
Genau, ein paar Tage zu spät.
Ja, aber das macht ja nichts.
Dann vielen herzlichen Dank, lieber Gordon, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und ich glaube, wir haben wieder einiges Schönes für unsere Hörer zusammenbekommen.
Sehr schön.
Und ja, wer weiß, vielleicht auf ein anderes Mal.
Spätestens zu 20 Jahre Fritzbox.
Ich markiere mir das schon mal im Kalender.
Machen wir schon mal einen Termin fest.
Ist abgemacht, genau. In dem Fall, vielen Dank.
Lieber Gordon.
Ja, gerne. Und ja, für euch, liebe Hörer, wie immer, wenn ihr Fragen zu der aktuellen Folge habt oder auch Anregungen und Rückmeldungen generell, gebt uns doch Bescheid. Es gibt die verschiedenen Wege wie über Social Media, über die Kommentare, per E-Mail, wo ihr auch am liebsten euch zurückmeldet. Und ja, je nachdem, wenn ihr die Folge hört, euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Hört mehr Geek Talk.